und Jalil, Markus. Ich möchte beten zuvor und dann wollen wir in das Wort Gottes gehen. Vater, ich danke dir, dass du dein Wort gegeben hast. Und Jesus Christus, du selber bist das lebendige Wort. Und ich danke dir, dass du uns die Herzen aufschließt durch den Heiligen Geist. Dass wir das, was du möchtest, verstehen und umsetzen und auch tun. Amen. Ich möchte mit euch eine Textstelle lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12. Wir haben es auf Folie. Und es ist eine besondere Situation. Also Jesus ist mit einer ganzen Volksmenge zusammen, ab Vers 46. Als er noch zu dem Volk redete, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seinen Jünger und sprach, siehe, da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und Jesus redet hier in diesem Text über den Willen Gottes. Das ist unser Thema. Was ist der Wille Gottes? Und ich weiß noch vor Jahrzehnten, als ich noch ein junger Christ war, da haben viele immer wieder das Thema gebracht, ja, was ist der Wille Gottes und wie erkenne ich den Willen Gottes und so. War ein großes Thema, hört man in den letzten Jahren selten. Und wenn ich es höre, jetzt zum Beispiel bei jungen Leuten, bei den Rangern, dann immer situationsbezogen auf eine persönliche Situation von ihnen selbst. Ja? Also, was ist der Wille Gottes? Soll ich die Wohnung nehmen? Ja? Oder soll ich studieren oder soll ich eine Ausbildung machen? Was ist der Wille Gottes? Das Mädchen, was ich kennengelernt habe, kannst du mal auch mitbeten, ob das der Wille Gottes ist? Ja? Das sind ja wichtige Dinge. Aber der Wille Gottes ist viel, viel mehr und es ist doch sehr egoistisch, wenn wir beim Willen Gottes da dran hängen bleiben, was uns betrifft. Weil es gibt einen Willen Gottes, der weit über das hinausgeht, was dein doch begrenztes Leben betrifft. Und Jesus spricht hier darüber, wir sehen auf der einen Seite eine Volksmenge und in dieser Volksmenge, die haben auf einmal gemerkt, aha, das sind ja Verwandte von Jesus. Das ist ja die Miriam, die Mutter von Jesus und das sind die Schwestern und die Brüder. Das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus auf jeden Fall zwei Schwestern hatte, mindestens. Und er hatte Brüder, er hatte zwei Brüder, von zwei wissen wir dann auch im Neuen Testament, vom Jakobus und von dem Judas, also Halbbrüder zu Jesus, die haben von dem Josef abgestanden, dem leiblichen Vater, und Jesus von Gott. Und die beiden haben ja auch einen Brief geschrieben, der Jakobusbrief und der Judasbrief. Jakobus war am Anfang ja nicht dabei, ihr dürft das nicht vergleichen mit dem Jakobus, der als Jünger aufgeführt ist. Jakobus hat sich etwas später bekehrt und Jakobus war auch der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Also der war mit Johannes und Petrus zusammen in der Leitung dieser Gemeinde, aber im Prinzip Jakobus war der Gemeindeleiter dieser ersten Gemeinde. Und die kommen in der Menge und wisst ihr, das war nicht eine Menge von wie hier 70 Leuten, sondern das war eine Menge von vielleicht 2000, 3000, 4000 Leute um Jesus herum. Und dann kommen die, es spricht sich rum, das ist die Miriam, die Mutter Jesu. Also die Kirchen haben später den Namen Miriam in Maria umgetauscht, ja, um das Jüdische auszutilgen, aber die hieß nie Maria, die hieß Miriam. Ja, das ist der jüdische Name und das müssen wir auch wissen, wenn wir der Sache auf den Grund gehen. Die Kirche hat manches, was aus dem Jüdischen, und Jesus war Jude, alle unsere Vorbilder, die Apostel, waren Juden. Paulus war Jude. Ja? Also das gesamte Neue Testament ist von Juden geschrieben. Müssen wir wissen. Ja? Und deshalb ist auch mal gut, genau nachzudenken, woher kommen denn bestimmte Begriffe und wer hat sie warum geändert. Ja? Aus der Tatsache des jüdischen Kontextes. Und diese Leute, dann kommt einer nach vorne und sagt, du Jesus, deine Brüder und deine Mutter und deine Schwestern, die sind hier. Und ich glaube, für die Volksmenge war das was ganz Interessantes, weil die haben gesagt, ah, das ist ja interessant, das ist also die Mutter von dem, der so viel Wunder tut und so. Das war so ein bisschen zeitschriftenmäßig, ja. So wie vorne auf der Gala drauf, ja, wo du dann siehst, so das Neueste aus der Society. Ah, und das sind die Brüder und das sind die Schwestern, ja. Und um das geht es aber überhaupt nicht. Weil Jesus demonstriert hier, dass es zwei Bereiche gibt. Es gibt einen natürlichen Bereich und es gibt einen geistlichen Bereich. Und die sind sehr unterschiedlich, weil Jesus sagt, ja, das sind meine Brüder und meine Schwestern. Aber jetzt möchte ich euch das sagen, was wichtig ist. Der, der den Willen Gottes tut, der ist wirklich mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und das ist ein riesiger Unterschied, ja? Weil Verwandtschaft ist gut, Jesus sagt aber, die richtige Verwandtschaft, die in Ewigkeit trägt, das sind die, die wiedergeboren sind, die sich haben taufen lassen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die den Willen Gottes tun. Also es geht um den Willen Gottes und wir wollen uns anschauen, was ist der Wille Gottes? Wir sehen in Epheser 1, Vers 4 eine Stelle, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Diese Textpassage haben wir vorher zusammen gebetet. Das heißt, Gott hat gewusst, was geschieht. Und Gott hat uns bestimmt, dass wir seine Kinder sein, durch Jesus Christus. Und wisst ihr, diese Zeit, die vor uns liegt, ich sage es mal ganz begrenzt in einem menschlichen Denken, weil wir können es uns nicht vorstellen, diese 500 Milliarden Jahre, die vor uns liegen in der Ewigkeit, und das stimmt ja gar nicht, weil es ist ewig, die resultieren daraus, dass Gott uns bestimmt hat, die Kinder Gottes zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also Gott will, dass du als Kind Gottes Jesus Christus nachfolgst und in ihm lebst. Das ist die Grundlage. Das war Gottes Wille, das war nicht ein Zufall in einer Evangelisation oder dass deine Eltern halt einfach ein bisschen fromm waren. Ja, das war der Wille Gottes. Und wisst ihr, es gibt verschiedene Arten von Willen Gottes, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Aber Gott hat einen Willen, der weit darüber hinausgeht, über die Fragestellung, soll ich ein neues oder ein gebrauchtes Auto kaufen? Abgesehen davon, ob du das Geld hast. Ja, dann ist vielleicht besser, du kaufst ein gebrauchtes, weil es ist nicht richtig, dass man einen Haufen Geld ausgibt für ein neues Auto. Der Wertverfall ist enorm. Da ist manchmal vernünftiger, dass man, meistens ist es vernünftiger, dass man kein Geld ausgibt. Aber das ist ein Seitenweg. Ja? Das heißt, wenn wir die zwei Ebenen uns anschauen, die natürliche Ebene und die geistliche Ebene, dann sehen wir ganz klar die Aussage von Jesus. Er geht ja überhaupt nicht auf die Geschwister ein und auf die Mutter, sondern er kommt zum Punkt, was ist entscheidend. Weil ich weiß nicht, wie die Schwestern von Jesus, wie die ihr Leben voll zu Ende gelebt haben. Jesus sagt, das Entscheidende ist, wenn wir im Willen Gottes sind, dann sind wir Bruder und Schwester und Mutter von Jesus. Also dann gehören wir zur Familie. Und das ist eine entscheidende Frage an dich heute. Gehörst du zur Familie? Zur Familie gehört nur der, der wiedergeboren ist. Zur Familie gehört nicht der, der ein Gesangbuch hat oder Kirchensteuer bezahlt. Das Entscheidende ist, dass wir durch Gottes Willen zur Familie gehören, weil wir wiedergeboren sind. Und der Vater, der will, dass wir zur Familie gehören. Wenn wir uns das mal anschauen, Gott hat für alle Dinge hat Gott Zeiten. Der Wille Gottes ist, dass wir durch die Erlösung von Jesus Christus wiedergeboren werden und im Moment der Wiedergeburt bist du in der Familie drin. Das müssen wir deutlich wissen. Du bist ein Mitglied in der Familie Gottes und in dem Moment gehörst du zur Familie. Jeder, der wiedergeboren ist, sagt Gott, wird ein Tempel des Heiligen Geistes. In Galater 4, Vers 4, die Stelle habe ich euch auch auf Folie gemacht. Da steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, also die Miriam, und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also es gibt nur eine Möglichkeit, Kindschaft in dieser Familie zu erlangen, und das ist Gottes Wille, nämlich indem wir aus dem Gesetz, damals war das mosaische Gesetz, und wir als die Heiden oder die Ungläubigen oder die Völkernationen, Gott hat uns erlöst durch Jesus Christus, damit wir Kinder sein können. Das ist die Eintrittspforte in das Reich Gottes. Und das Ziel von Jesus war, dass wir Sohnschaft empfangen sollten. Den Geist der Sohnschaft. Und das ist etwas Besonderes, weil wenn wir den Geist der Sohnschaft empfangen, dann sind wir auch Erben. Das sagt das Wort uns. Und Gott schafft durch das Opfer von Jesus etwas völlig Neues. Es ist ganz entscheidend, ohne das Opfer von Jesus ist das nicht möglich. Auf den Filtern ist gerade der Yasir Erik unterwegs, der aus dem muslimischen Hintergrund kommt, der in Korntal wohnt. Und das sind bei den Veranstaltungen sind 400 Leute im Internet mit dabei, und er hat ein fantastisches Zeugnis. Und er sagt etwas, ich habe heute Morgen, meine Frau hat mir das erzählt, er sagt, dass die meisten Muslime, die kennen Jesus. Ja? Eigentlich jeder Muslim kennt Jesus, weil auch bei den Muslimen Jesus als ein Prophet bekannt ist. Aber wisst ihr, das Wichtige ist, wer Jesus als Prophet kennt, geht verloren. Wenn wir Jesus nicht als gekreuzigt kennen, wenn wir Jesus als einen humanistisch guten Menschen kennen, so wie viele Leute sagen, ja, Jesus war ein guter Mensch, das nützt überhaupt nichts. Wenn wir Jesus Christus, den Messias aus Nazareth, nicht persönlich kennen und ihn als Gekreuzigten und Auferstandenen annehmen in unserem Leben und unser Leben und seine Herrschaft stellen, dann gehen wir verloren. Und das ist auch die Botschaft von ihm. Er hat ein ganz einfaches, tiefgehendes Zeugnis. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den richtigen Jesus verkündigen. Weil am Ende der Tage, und das hat ja Jalil vorher auch gesagt, am Ende der Tage, es werden viele verschiedene Jesusse verkündigt. Und wenn du einen falschen Jesus verkündigst, du hast ein falsches Evangelium. Wenn du ein falsches Evangelium verkündigst, hast du auch einen falschen Jesus. Und die Kennzeichen der Endzeit werden sein, dass falsche Christusse verkündigt werden, dass falsche Christusse aufstehen. Das ist ein Zeichen von der Endzeit. Deshalb ist wichtig, dass wir hier das Opfer von Jesus verkündigen. Und Römer 8, Vers 29 sehen wir dann, dass Gott ausersehen hat, und er hat vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, Gott hat dich ausersehen und Gott hat dich vorherbestimmt, dass du gleich sein sollst, in dieser Bestimmung sollst du sein, im Bild seines Sohnes, und er ist der Erstgeborene. Jesus ist der Erste, der ohne Sünde, der dem Willen des Vaters komplett gefolgt ist, dieses Vorbild gegeben hat. Wir haben in den Gottesdiensten schon mehrfach darüber gesprochen. Jetzt ist es so, wenn jemand zur Familie Gottes hinzukommt, dann ist er zunächst ein Baby. Wenn jemand wiedergeboren wird, dann ist er ein wiedergeborener Mensch, aber ein Baby. Und was braucht dieses Baby? Es braucht genau das, was wir vorher gehört haben am Mikrofon. Es braucht die lautere Milch des Wortes Gottes. Das nützt dem Baby nichts, wenn es überall irgendwas nimmt. Das Baby braucht saubere, lautere Milch in der richtigen Temperatur. Sonst kann es nicht groß werden. Und der erste Johannesbrief sagt uns, der Johannes schreibt, dass das die kleinen Kinder sind, die Babys, das sind Kleinkinder, sie wachsen auf und sie werden dann Jünglinge oder junge Männer, junge Frauen. Und bis hin zum vollen Manneswuchs, bis hin die Väter und Mütter des Glaubens. Und das ist ein Wachstumsprozess, den wir sehen müssen. Wir können Wachstumsstufen auch in der Schule nicht überspringen. Und deshalb ist bei uns in der Gemeinde so wichtig, dass wir wissen, aha, wo stehen denn die Leute? Sind es Babys oder sind es junge Leute im Glauben oder sind es Väter und Mütter? Und je nachdem müssen wir auch mit ihnen umgehen. Der normalste Fall im Reich Gottes ist es dann, dass in diesem Wachstumsprozess ein Mensch nach dem Willen Gottes fragt. Dass ein Mensch fragt, ein Christ fragt, Gott, was möchtest du? Und nicht nur, was möchtest du für mein Leben, sondern was möchtest du generell? Weil Gott hat ja nicht nur einen Wille für dein Leben, sondern Gott hat einen Willen. Und da möchte man drauf eingehen. Das heißt, an diesem Punkt, wie wir auch bei Jesus sehen, entscheidet sich ja alles. Es spielt eine dramatische Rolle in deinem Leben, ob du den Willen Gottes tust oder nicht. Das spielt eine dramatische Rolle. Es spielt keine Rolle, was wir sagen, was wir meinen. Es spielt keine Rolle, wo wir wohnen und so. Das sind alles untergeordnete Dinge. Das Entscheidende ist, ob wir wiedergeboren sind und ob wir dem Herrn Jesus angehören und seinen Willen tun. Das sind die wichtigen Punkte in unserem Leben. Und zum Reich Gottes gehört nur, und das müssen wir mal definieren, zum Reich Gottes gehört nur, wer den Geist der Sohnschaft hat. Die Bibel spricht an mehreren Stellen davor. Also der Geist der Sohnschaft macht den Unterschied. Gehöre ich zur Familie oder nicht? Und ein Merkmal von dieser Endzeit, wo du vorher darüber gesprochen hast, ein Merkmal davon ist, dass in dieser Endzeit der Wille Gottes, der offenbare Wille Gottes, der geschrieben ist, Gott hat alles aufgeschrieben, dass dieser Wille hauptsächlich verschüttet ist. Auch bei vielen Christen ist dieser Wille verschüttet. Er ist nicht klar erkennbar, weil sie sich mit allem möglichen Zeug abgeben, aber nicht mit dem, was Gott will. Weil das macht den entscheidenden Unterschied. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, Johannes 5, Vers 22, wo Jesus selber sagt, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und jetzt kommen wir in einen Bereich des Willen Gottes, der entscheidend ist für unser Leben. Weil Gott hat alle Herrschaft, und wir haben es vorher im Epheser gelesen, wir kommen dann nachher noch zu sprechen, Gott hat alle Herrschaft, alles gegründet in Jesus Christus, alles dreht sich um Jesus Christus. Und wenn wir in der Gemeinde leben, wenn wir zusammenleben, wenn wir in den Hauskreisen, wenn wir im Lehrabend, im Gebetsabend, in den Treffen leben, dann muss sich alles um Jesus Christus drehen. Das ist der Wille Gottes, er hat es niedergeschrieben. Und da müssen wir uns überlegen, wie tun wir denn unsere Zusammenkünfte? Drehen wir uns um Jesus Christus oder drehen wir uns um uns selber oder um irgendwelche praktischen Dinge? Gott hat festgelegt, dass der Wille Gottes ist es, dass wir den Sohn ehren und zwar so, wie der Vater geehrt wird. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und es gibt es Gemeinden oder auch Konfessionen, die sagen, ja, da ist ein Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn und den Vater muss man mehr ehren. Das stimmt nicht. Gott will, dass Jesus, das geschlachtete Lamm, Jesus Christus, genauso auch wie der Vater geehrt wird. Das ist der Wille Gottes, den müssen wir wissen. Der Vater will, wenn wir Christus ehren, dass wir Christus als den erkennen, der er ist. Wenn wir Christus nicht ehren oder ihm einen zweitklassigen Platz einräumen in unserem Herzen, dann werden wir auch zweitklassige Ergebnisse haben und die sind falsch. Jetzt möchte ich auf den Willen Gottes zu sprechen kommen, weil es gibt verschiedene Arten von Willen Gottes. Der Wille Gottes hat im Prinzip zwei Teile und ich möchte zuerst sprechen über den allgemeinen Willen Gottes. Es gibt einen allgemeinen Willen Gottes, der mit deinem Leben zunächst mal mit deinen Umständen nichts zu tun hat. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das heißt, Gott will, dass jeder von uns ein heiliges Leben führt. Und es ist jetzt unabhängig von dem, wo du wohnst und was für ein Auto du fährst, was für einen Job du hast. Gott will, das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Eine Frage, wer kennt noch so einen allgemeinen Willen Gottes? Hände hoch. Was will Gott noch? Ja. Maja. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist mal gut, dass wir die Dinge mal rausschreiben. Ja? Es gibt also einen Willen Gottes, der ist allgemein, der ist gültig und den wird Gott nie ändern. Schon gar nicht wegen dir und mir. Ja? Das hat Gott so aufgeschrieben und dieser allgemeine Wille Gottes ist auch für alle Gläubigen gleich. Ich trinke mal einen Schluck. In in der Familie kann man das machen, ne? Das ist toll. Der ist für alle gleich. Und ich sage euch eins, wenn wir das lesen und mal rausschreiben, was der allgemeine Wille Gottes ist, dann sollte sich unser Leben permanent um diese Dinge drehen. Wenn wir wissen, Gott will unsere Heiligung, Gott will, dass alle Menschen errettet werden, und es gibt noch viele andere Stellen, wo wir den Willen Gottes erkennen, dann können wir nicht einfach sagen, ja Gott, das ist halt dein Wille. Ja? Aber warum steht im Vater unser, dein Wille geschehe? Freunde, der geschieht nur, wenn ich ihn auch tue. Aber wenn ich Gott sage, ja, das ist dein Wille, aber ich mache sowieso das, was ich will, dann sind wir außen vor. Und das ist das Problem bei ganz vielen. Wenn wir einen allgemeinen Willen Gottes haben, dann haben wir auch einen speziellen Willen Gottes. Also einen spezifischen Willen Gottes. Und der ist speziell für deine Umstände und für dein Leben. Und das ist bei jedem anders. Den kann man nicht verallgemeinern. Und hier hat Gott für jeden auch andere Dinge vorgesehen. Die Frage, wo sollst du wohnen? Wo sollst du arbeiten? Welchen Mann, welche Frau sollst du heiraten? Da hat ja Gott einen Wille dafür. Und es ist Gott nicht egal. Ja? Was für eine Ausbildung sollst du machen? Die ganzen praktischen Fragen. Und hier möchte Gott, dass wir seinen Willen erkennen. Und ich möchte euch jetzt drei Punkte sagen und euch mit hineinführen, weil, wisst ihr, das Wort Gottes macht unser Leben einfach. Das Wort Gottes ist radikal. Wahrheit ist immer radikal. Ja? Wahrheit ist wie Mathematik. Entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Ja? 2 plus 2 ist halt nicht 3,9. Ist nah dran, aber es ist falsch. Ja? Genauso wie 5, es ist falsch. Ja? Sondern Wahrheit ist Wahrheit. Ich möchte euch reinnehmen in eine Stelle, Römer 12, Vers 1 und 2. Und die habt ihr schon oft gehört. Wir haben auch schon drüber gepredigt. Aber hier wird ein Weg aufgezeichnet, wo wir uns unheimlich viel Druckerschwärze in Europa und weltweit sparen können, wenn wir diesen Weg gehen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und hier wird in zwei Versen exakt beschrieben, wie wir zu 100% den Willen Gottes erfüllen können. Zu 100%, da bleibt nichts übrig. Und hier sehen wir ganz am Anfang, dass Gott ein Vater der Barmherzigkeit ist. Ja, das ist ja auch dieser Jahresvers, der ausgegeben ist in Deutschland. Barmherzigkeit. Und Gott ist ein Vater der Barmherzigkeit. Er weiß, wie dir es geht. Er weiß deine Umstände. Er kennt dich. Und er hat Barmherzigkeit mit dir. Aber diese Barmherzigkeit soll etwas bewirken. Diese Barmherzigkeit soll dich auf ein Ziel zusteuern, nämlich, dass wir unsere Leiber darbringen als lebendiges Opfer. Das bedeutet nichts anderes, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Wir geben unseren Willen hin. Wir haben in den Lehrabenden schon mehrfach auf diesen Punkt hingewiesen. Und wir werden es auch immer wieder tun, weil wenn wir unseren Willen letztendlich nicht hingeben, sondern ein selbstbestimmtes Christenleben führen, werden wir am Ziel vorbeitreiben, sagt das Neue Testament. Wenn wir aber unseren Willen hingeben ans Kreuz, wenn wir so wie Jesus auch uns auffordert, jeden Tag das Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen, dann sind wir im Willen Gottes. Wenn wir uns hingeben und den Willen Gottes tun, dann geschieht es. Dann werden wir erkennen, was richtig und was wichtig ist. Und hier sagt er dann im zweiten Abschnitt, dass wir uns nicht diesem Weltlauf anpassen. Und hier steht ja Äon, also diesem Äon anpassen, dieser Zeit. Und wisst ihr, es gibt in der Bibel, es gibt verschiedene Zeitabschnitte. Es gibt die Zeit bis zu Mose, also diese Schöpfung, diese Zeit vom Volk Israel, bis das Gesetz gegeben wurde. Dann gibt es eine Zeit der Propheten und des mosaischen Gesetzes. Dann gibt es eine Zeit, wo Jesus Christus auf der Erde war. Dann gibt es eine Zeit, wo der Heilige Geist gefallen ist und die Gemeinde gegründet wurde. Und wir leben in diesem letzten Kapitel, und das hat etwas mit dem zu tun, was Jalil vorher gesagt hat. Es gibt Abschnitte. Ja? Und alle Abschnitte haben auch eine eigene Bedeutung, aber sie hängen auch alle zusammen. Und dieser letzte Abschnitt sagt uns, dass wir nicht so leben sollen wie die Welt um uns herum. Das heißt, wir sind nicht mehr im Schöpfungszeitalter, wir sind nicht mehr im mosaischen Gesetz, wir sind nicht mehr unter den Propheten, wir sind auch nicht in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, sondern wir sind in der Zeit der Gemeinde, die in die letzten Minuten hineingeht. Und das bedeutet, wenn Jesus sagt, dass wir eine Mannschaft sind, wir sind nicht eine globale Mannschaft, sondern Jesus sagt, eine kleine Herde, und die ist global auch verteilt. Das wird nicht die ganze Erde sein, sondern Jesus spricht von kleinen Einheiten, und wir dürfen nicht denken, wie die Welt um uns herum denkt. Diese Welt, die holt sich überall Rat und Hilfe. Deutschland ist der Weltmeister im Rat und Hilfe holen. Hast du gewusst, man kann heute keine Kinder mehr erziehen, ohne 5 Zeitschriften und einen Kinderpsychologen und bliblablub, jeder, der Kohle will. Ja? Eine Firma kann heute nicht mehr selbstständig arbeiten, ohne nicht mindestens 5 Consultants zu haben, die irgendwas beraten. Wenn ich sehe, was unsere Regierung Geld ausgibt für Beratung, ja? Und ich glaube, eine Familie funktioniert ganz gut, indem Mann und Frau einfach mal die Bibel lesen, das umsetzen und es dann einfach treu tun. Erstens, du sparst viel Geld, und zweitens, du kommst zum Erfolg. Ja? Wisst ihr was, wir haben es probiert und ich kann dir es empfehlen. Das heißt, wenn wir uns Gott hingeben, dann legen wir unseren Willen auf den Altar. Du fängst an, anders zu denken als diese Welt. Die weltliche Denkweise wird abgelehnt. Auch eine weltliche Denkweise, die zurzeit durch Angst, durch Sorge, durch Befürchtungen, durch Sicherheit bestimmt ist. Und diese Denkweise, dein Charakter wird dann Stück für Stück verändert. Und du fängst in dieser Zeit, und viele von uns tun das, du fängst an, die Bibel zu lesen, und die Bibel bringt dir bei, was geistlich richtig ist. Niemand anders in diesem Weltlauf, in diesen Zeiten kann uns sagen, was geistlich richtig ist, als das Wort Gottes. Und Männer und Frauen, die das Wort Gottes ausleben und nach dem Willen Gottes leben. Und dann werden wir prüfen können. Dann sagt die Bibel, wir können dann prüfen, was der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Ist ja interessant, Paulus spricht hier vom guten, vom wohlgefälligen und vom vollkommenen Willen Gottes. Jesus bringt so etwas Ähnliches, er sagt, es gibt Frucht, die Ehre wird Frucht bringen, 30, 60 und 100-fältig. Also sagen wir 30-fältig, ist gute Frucht, ja? Ist gute Frucht, ja? 60-fältig, wohlgefällig, aber vollkommen ist 100-fältig, ja? Wenn wir das so ein bisschen als Parallelität vergleichen. Wenn wir diese 3 Schritte gehen, dann werden wir prüfen können, Freunde. Dann sind wir die, die tatsächlich richtige Ergebnisse haben, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Auch für diese Zeit, wie wir uns verhalten sollen in Corona-Zeiten, wie wir unsere Familie führen sollen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen. Ja? Wenn die Gesellschaft sagt, ja, da gibt es eine Hyperinflation, und das steht sicher auch vor der Tür, dass es finanziell Verwerfungen gibt. Wie sollen wir umgehen mit Finanzen? Wie sollen wir umgehen mit Immobilien? Wie sollen wir umgehen mit Schulden? Da brauchen wir den Willen Gottes, der uns sagt, mach's so. Und das können wir erkennen, wenn wir diesen Weg gehen. Wenn wir diese 3 Schritte gehen, sind wir prüfungsfähig. Wenn wir über den absoluten Willen Gottes sprechen, jetzt nicht den spezifischen, was du mit deinem Auto machst, sondern über den absoluten Willen Gottes, dann stellen wir fest, dass es da Dinge gibt, die sind unveränderlich. Zum Beispiel, Gott muss Sünde strafen. Gott ist gerecht. Und Gott, wir haben es vorher gehört aus dem Timotheusbrief, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist Gottes Wille, und da wird sich nie etwas daran ändern. Ich möchte mit euch etwas lesen aus Kolosser 1, Vers 15, das haben wir auch schon proklamiert, wo steht, Christus, es ist die Sprache von Jesus Christus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und durch ihn alles mit sich versöhnte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Was hier definiert wird, ist nichts anderes als der Wille Gottes in Bezug auf den Herrn Jesus. Hier wird definiert, was Gott will, wie Jesus Christus von uns gesehen, erlebt, geglaubt, angewandt wird. Er definiert es hier. Es ist Gottes Wille, dass wir diese Stelle umsetzen, dass wir Jesus als das Haupt, als der Unsichtbare, der von Anfang an ist, der alles bestimmt, Jesus als zentraler Punkt vom Brothaus sehen. Und wir sehen auch, wenn wir das nicht so tun, Jesus beschreibt ja in einer Geschichte in Lukas 12, beschreibt Jesus, was hier geschieht, wenn wir das nicht so tun. Weil Gott möchte, dass wir alles in unserem Leben in Bezug zu Jesus Christus setzen. Wenn wir uns angewöhnen, dass wir im Brothaus und in den anderen Gemeinden alles, was wir tun, in Bezug zu Jesus Christus und zu dem, was er gelehrt hat, setzen, dann sind wir am richtigen Punkt. Dann nehmen menschliche Erwägungen und menschliche Problemstellungen nehmen an Gewicht ab. Wenn wir Lukas 12 sehen, ich habe euch nur den Vers 42 und den Vers 47 aufgeschrieben, die Textpassage ist länger. Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Und dann erzählt er die Geschichte. Und am Ende der Geschichte sagt er, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Also hier wird beschrieben, dass am Ende der Zeiten Gott das beurteilt, und ich möchte jetzt nicht über die Schläge sprechen, aber Jesus sagt, es wird entscheidend sein, wenn wir Verantwortung haben, Verwaltungsverantwortung im Reich Gottes für deine Familie, für deine Kinder, für deine Gemeinde, für deinen Hauskreis, für dein Ranger-Team, dann ist es gut, wenn wir schauen, was ist denn der Wille Gottes für diese Abteilung? Was ist denn der Wille Gottes für meinen Arbeitsplatz? Was ist denn der Wille Gottes für meine Kommilitonen an der Fachhochschule oder an der Uni? Was ist denn der Wille Gottes? Und wenn wir diesen Willen tun, dann sind wir gute Knechte. Deshalb frag mal danach, was der Wille Gottes für deine Familie ist, für deinen Arbeitsplatz. Ich frage jeden Tag danach, was der Wille Gottes ist für das Brothaus. Weil das Brothaus ist nicht einfach eine Gemeinde, die so ohne trödelt, sondern das Brothaus soll im Willen Gottes sein. Und zwar im vollkommenen Willen Gottes. Und ich denke, da seid ihr auch mit d'accord. Die Geschichte, die zeigt uns, wie ernst es dem Herrn ist, den Willen Gottes zu tun. Weil wenn der Herr wiederkommt, dann wird das Urteil von Jesus danach fallen, ob wir den Willen Gottes getan haben oder nicht. Bei Jesus war das genauso. Jesus ist ja unser Vorläufer, unser Vorbild. Und er sagt in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn Jesus unser Vorbild ist und Jesus auf der Erde überhaupt nichts selber getan hat, aus eigener Entscheidung, sondern immer geschaut hat, was hat der Vater ihm aufgetragen, was möchte der Vater tun, wenn wir das als Vorbild nehmen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn wir sehen möchten, wie man den Willen Gottes tun kann, dann lass uns Jesus anschauen, der als einziger Mensch immer zu 100% den Willen des Vaters getan hat. Interessant ist auch, in diesem Zusammenhang, wenn wir sehen, was Jesus getan hat, dass er alles vom Vater gesehen hat, dann bedeutet es ja auch, dass alles, was Jesus gelehrt hat, er vom Vater gehört hat. Versteht ihr? Jesus hat nicht einfach eine Jesus-von-Nazareth-Lehre gegeben, sondern Jesus hat das gelehrt, was er beim Vater gehört hat. Jesus sagt es im Johannes-Evangelium auch an zwei Stellen. Und ich möchte euch in eine Stelle mit hineinnehmen. Und diese Stelle, die solltet, ich würde sagen, die müsst ihr auswendig kennen. Weil das ist ein enormer Schlüssel für alles, was wir in der Bibel lesen. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt's, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Und hier haben wir ein ganz entscheidendes Prüfkriterium. ob in der Endzeit Lehren von Gott sind oder nicht. Jesus weist uns selber darauf hin, er sagt, wenn jemand dessen Willen tut, also dessen, der ihn gesandt hat, nämlich Gott, wenn jemand Gottes Willen tun will und diese Einstellung hat, Gott, ich will deinen Willen tun, dann wird er innerlich merken, ob diese Lehre von Gott ist oder ob es Menschenlehre ist. Und das wird ein entscheidendes Prüfkriterium sein in dieser Zeit, wo wir unheimlich viel auf YouTube und auf allen Kanälen lehren Menschen. Und wir müssen unterscheiden können, was ist denn aus Gott und was ist aus Menschen. Weil viele Irrlehre, die rumschwirrt, ist einfach unheimlich elegant, rhetorisch geschliffen. Ja? Und es verführt. Aber wenn wir den Willen Gottes tun wollen, wenn wir da drin sind und Gott jeden Tag fragen, Gott, zeig mir deinen Willen, dann werden wir spüren, inne werden heißt, wir werden erkennen, ob Dinge von Gott sind oder nicht. Das ist ein weiteres Prüfkriterium, was für uns ganz entscheidend ist. Menschen fragen sich oft, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo wir als Gemeinde Gebet ganz neu ausüben wollen, praktizieren wollen. Und viele Menschen fragen sich oft, warum ihre Gebete denn nicht erhört werden. Dafür gibt es viele Gründe. Einen möchte ich euch nennen, warum manche Gebete für die Katz sind. Johannes 9, Vers 31. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Und das sagt nicht mal Jesus, das sagen die Schriftgelehrten oder die Pharisäer. Da dreht sich um die Geschichte mit dem blinden Mann. Aber die haben auch erkannt aus dem mosaischen Gesetz, dass der, der Gottes Willen tut, dessen Gebet wird auch erhört. Das heißt, ein Schlüssel für dein Gebet ist auch, will ich Gottes Willen tun? Und ist jetzt unabhängig von der Tatsache, ob du das immer schaffst. Aber diese Grundeinstellung, ich will Gottes Willen tun, ich will wissen, was sein Wille ist, ich will es praktizieren, ich will es als Priorität machen, wird dir auch die Tür dazu öffnen, dass deine Gebete erhört werden. Das ist ein Schlüssel, ja, da gibt es auch noch mehrere. Aber indem wir Gottes Willen annehmen und bereit sind, seinen Willen zu tun, werden wir auch den spezifischen Willen Gottes erkennen. Und ich habe mit vielen Jugendlichen zu tun und viele Jugendliche, die im Gespräch, auch die, die mit Jesus gehen, die sagen dann, ja, was ist der Wille Gottes für die und die Situation? Und ich war da auch oft ratlos, aber das kommt daraus, wenn wir den allgemeinen Willen Gottes nicht wissen, nicht akzeptieren und nicht tun, wie soll uns Gott den speziellen Willen denn zeigen? Gott ist doch kein Automat. Ja? Das heißt, die Lösung, es ist wie in der Schulklasse, wenn du das ABC nicht gelernt hast, werde ich Gott auch nicht an irgendwelche Formeln oder an irgendwelche Prosa setzen, weil zuerst müssen wir das ABC lernen. Und ich möchte euch herausfordern, dass wir den Willen Gottes annehmen. In Bezug auf die Gemeinde hat Gott durch die Apostel festgelegt, wie in Bezug auf die Gemeinde Gemeinde zu bauen ist. Und wenn ich mich umschaue, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Gemeindebaubüchern, aber Gott hat doch selber gesagt, wie Gemeinde gebaut werden soll, wie auch Gemeindeämter besetzt werden sollen. Wir können doch Gott nicht vorschreiben, Begabungen, Berufungen, wie er das zu tun hat, sondern Gott ist hier souverän und was wir tun, auch als Gemeinde, wir sollen Gott fragen, Gott, welche Berufungen, welche Begabungen hast du in die Gemeinde gesetzt und wie willst du die einsetzen? Dass wir nicht nach irgendwelchen Kriterien gehen, die Gott gar nicht entsprechen. Die große Frage ist, wer hat denn Paulus zum Apostel gemacht? Ja? Hat er sich gemeldet, hat gesagt, ich möchte Apostel werden? Ja? Ich möchte euch eine Stelle zeigen, 1. Korinther 1, Vers 1, der erste Vers. Da sagt Paulus selber, als er sich vorstellt bei den Korinthern, und es war eine ziemlich crazy Gemeinde. Paulus berufen zum Apostel Christi, Jesu durch den Willen Gottes. Also Paulus hat gesagt, ich bin hier nicht ein Apostel und ein Gesandter für euch, weil ich mich selber darum gekümmert habe, weil das meine Karriereleiter ist, sondern hat gesagt, ich bin Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Gott hat gewollt, dass ich dieses Amt ausführe. An einer anderen Stelle sagt er, und weht mir, wenn ich das nicht tue. Ja? Er sagt, ich bin von Gott gesetzt. Und das war wichtig für die Korinther zu wissen, dass es eine Entscheidung Gottes war und nicht eine ambitionöse Entscheidung von Paulus. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Vers von Galater 1, Vers 4, wo über Christus geschrieben ist, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Und Freunde, das ist für uns ein riesiger, nicht nur Hoffnungsschimmer, das ist ein riesiger Lichtstrahl. Jesus Christus hat sich für unsere Sünden dahingegeben, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Und das ist der Wille Gottes. Das heißt, wenn wir im Willen Gottes sind, hast du die Garantie und das Siegel dafür, dass Gott dich in dieser Zeit errettet von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Das ist gute Nachricht, das ist Evangelium. Wir brauchen keine Angst haben, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Jesus Christus selbst wird uns erretten von dieser bösen gegenwärtigen Welt. Das ist der Wille des Vaters und der wird sich verwirklichen. Amen. Das heißt, jedem von uns kann Gott seinen Willen ja anders zeigen, wenn ich bereit bin, seinen Willen zu tun. Und das war der Schlüssel. Im Reich Gottes ist der allgemeine Wille Gottes auch allgemein gültig. Wenn Gemeinden oder wenn Konfessionen das beachten würden, was ist der allgemeine Wille Gottes, dann gäbe es keine Konfessionen mehr. Ja, dann gäbe es keine Unterschiede in Gemeinden. Aber das Problem ist ja immer, dass dann eine Gemeinde sagt, ja, aber wir machen das so. Ja, aber bei uns ist das so. Ja, ich habe jetzt in einigen Fällen eine Riesendiskussion wieder über Taufe. Taufe gibt immer Diskussion, ja, weil Taufe ist ein riesiger Punkt. Ja, aber was sagt denn das Wort Gottes über Taufe? Ja, Buße, Taufe, Heiliger Geist, Punkt, Familie. Ja. Philipp, da sind wir uns sowas von einig. Ich schätze Philipp so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wenn wir umsetzen, was Gott als Wille fürs Brothaus hat, und lasst uns danach fragen, ja, ihr Ältesten, lasst uns danach fragen, was Gott als Wille für das Brothaus hat. Es ist entscheidend, was Gottes Wille ist fürs Brothaus, nicht was wir uns ausdenken, sondern was Gottes Wille ist. Und lasst uns das überprüfen als Christus, dem Haupt der Gemeinde. Und hier gibt es keinen Mittelweg. Ja, und manchmal ist man ja versucht, Kompromisse zu machen, aber Leute, lasst uns die Kompromisse Stück für Stück aus unserem Leben hinaus entsorgen. Gut, wir waren bei 1. Korinther 1, Vers 1. Ja, wir haben so viel Stoff. Okay, aber ich möchte, ja, können wir mal zu Hebräer 10, Vers 9 gehen? Ja, genau. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da ist von Jesus Christus die Rede. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetzt. Soweit. Und jetzt kommt es, nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Hier wird beschrieben, was im Abendmahl geschieht, was wir in einigen Minuten feiern werden. Wir haben ein für alle Mal ein Opfer des Leibes Jesu Christi. Das ist einmal geschehen und ist für immer gültig. Du sagst ja, aber es gibt ja Kirchen, die auch sehr groß sind, die sagen, da gibt es ja eine Transsubstantiation. Ja, das Opfer Jesu wird wiederholt und zu Blut und so. Freunde, ganz einfach, das ist eine Irrlehre. Ist einfach eine Irrlehre. Hier steht, das Opfer Jesu ist ein für alle Mal geschehen. Und das, was wir nachher machen, das ist, wie es ist. Das ist das, es ist eine Erinnerung. Ja? Und wir nehmen das als Erinnerung, als Gemeinschaftsmahl mit ihm. Punkt. Ja? Und wir müssen hier einfach auch mal Ross und Reiter nennen. Apostelgeschichte 1, Vers 18. Das ist nochmal für dich, Apostelgeschichte, Jakobus 1, 18. Da steht, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also nochmal, deine Wiedergeburt war kein Zufall. Gott hat es gewollt. Nach seinem Willen hat er dich wiedergeboren. Und der Wille Gottes ist das, was durch das Wort der Wahrheit, das Wort Gottes in uns gekommen ist, dass wir errettet worden sind. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Das Wort Gottes, Leute, lasst uns das Punkt für Punkt ernst nehmen. Ja? Ernst nehmen. Ihr habt vielleicht manchmal gelächelt, wo ihr gehört habt, ja, bei den Juden, da zählt jeder kleine Strich, da zählt jedes kleine Ding. Und wisst ihr, es ist so, es zählt. Es zählt. Ich hab eine tolle Geschichte gelesen von ein schwäbisches Ehepaar. Ja, entflieht dem schwäbischen Winter. Es war vor Corona. Was machen sie? Sie buchen eine Reise nach Fidschi. Jetzt ist bloß das Blöde, die Frau vom Arbeitgeber, die kann erst 2 Tage später nachfliegen. Also was macht der Mann? Er fliegt voraus nach Fidschi in die Südsee. Und dort kommt er an und dann setzt er sich an seinen Laptop und schreibt seiner Frau ein E-Mail. Das Dumme ist nur, er vertippt sich bei einem Buchstaben. Also dieses E-Mail kommt nicht bei seiner Frau an, sondern bei einer Witwe, die vor 2 Tagen ihren Mann verloren hat. Als der Sohn dieser Witwe in das Zimmer kommt, sieht er den Laptop von seiner Mutter und die Mutter bewusstlos am Boden liegen. Dann geht er ran und guckt sich diesen Laptop an. Und dort steht: Mein lieber Schatz, ich bin gut angekommen. Ich bereite deine Ankunft übermorgen vor. PS, es ist sehr heiß hier. Okay? Ob du das merkst oder nicht, es kommt auf den Buchstaben an. Ja? Du hast verstanden. Gut, was machen wir denn? Was machen wir denn, wenn es dir schlecht geht? Das ist der letzte Punkt. Letzte Bibelstelle. Es gibt in der Bibel Situationen, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als im treuen Schöpfer und Gutes tun. Es gibt Situationen, wo du in deinem Leben leidest, weil Gott es zugelassen, weil es Gott gewollt hat. Gott lässt Leiden zu, in der unterschiedlichsten Form und Art und Weise. Warum? Er möchte dich zum Ziel bringen. Und unser Leben ist kein Popcorn, kein Marshmallow-Leben, sondern Gott lässt Dinge zu in deinem Leben, um dich zum Ziel zu bringen. Und da gehört auch Leiden dazu. In den heutigen Gemeinden wird ganz wenig über Leiden gesprochen, weil das ist ja etwas, was man nicht gern hört. Aber wir müssen über das sprechen, weil es in der Bibel steht. Und Gott will, dass wir auch Zeiten haben, wo es Leiden gibt. Ist wichtig für dich zu wissen, wenn du so eine Situation hast, weil Gott möchte dich lehren. Und bei den meisten kann Gott das Ziel nicht erreichen mit dir, wenn es nicht auch durch ein Leiden durch ihn geht. Weil Leiden bewirkt in uns auch etwas. Das heißt, Zeiten der Reifung, Zeiten der Prüfung, um Christen zu leiden, um Christen in ihre Berufung zu bringen oder in der Berufung zu halten. In diesen letzten Tagen in der Endzeit, wenn die Zeiten eng werden, dann fangen viele Christen an, nach Gottes Willen zu fragen. Ich habe das gemerkt im letzten Jahr, wie viele Leute anfangen, nach Gottes Willen zu fragen. Und jeder, der nach dem Willen Gottes lebt, wird von Jesus Christus unversehrt in diesen Zeiten bewahrt werden, durchgebracht werden und errettet werden. Das wünsche ich dir. Amen.
Martin, vielen Dank. Ich wusste noch nicht, dass es so